Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Warum fühlen wir uns an manchen Orten sofort wohl und an anderen eben nicht? Warum bleiben uns bestimmte Räume ein Leben lang in Erinnerung? Vielleicht war es das Licht, vielleicht die Atmosphäre, vielleicht etwas, das sich gar nicht so leicht in Worte fassen lässt. Mein heutiger Gast ist Alex Höflin, Architekt. Seine Arbeit prägt Orte, an denen Menschen leben, arbeiten und sich begegnen. Orte mit Charakter, Orte, die Orientierung geben und sich einfach gut anfühlen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Kreativität, Verantwortung, Visionen, Anfänge, Herausforderungen und Glück. Lieber Alex, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke, liebe Cosima. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass ich mit dir über das Thema Architektur reden kann. Du hast die Ziele ja schon hoch gesteckt hier mit deinen Ankündigungen. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei unserem Gespräch rauskommt.
Genau, ich freue mich ebenso und habe große Lust, so ein bisschen was zwischen den Dingen auch zu erfahren. Lass uns mal am Anfang beginnen, Alex. Was hat dich dazu bewogen, Architekt zu werden?
Das ist eigentlich, ich muss sagen, schon von Kind auf mein Gedanke gewesen. Ich habe schon als kleiner Junge permanent Häuser gemalt, Stadtpläne gemalt. Ich erinnere mich, dass ich in meinem Kinderzimmer auf dem Boden lag mit riesigen Papierbögen und dort ganze Städte von oben gezeichnet habe mit Parkanlagen, Häfen und riesigen Gebäudekomplexen. Und ich habe einige dieser Malereien wiedergefunden, als wir vor ein paar Jahren das Haus meiner Mutter ausgeräumt haben. Und da habe ich doch einige Blöcke und Hefte voller kindlicher Entwürfe gefunden, die mich echt zum Schmunzeln gebracht haben damals. Ja.
Also das stelle ich mir total spannend vor, weil ich finde, das ist ja eher ungewöhnlich, als Kind irgendwie Stadtpläne, also Dinge zu zeichnen schon, aber gleich sowas zu zeichnen. Gibt es Architekten in deiner Familie?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich keinerlei Berührungspunkte zum Thema Architektur als Kind oder Jugendlicher. Das war mir wohl in die Wiege gelegt irgendwie. Ja, vielleicht noch eine lustige Geschichte. Ich hatte also so im Grundschulalter, war mir eigentlich schon klar, ich möchte Architekt werden. Hatte dann aber auch so ein bisschen die romantische Vorstellung, ich könnte vielleicht auch Tierarzt werden. Das fand ich ganz toll. Bis ich dann mal eine Serie damals angeschaut habe. Eine Tierarztserie, bei der dann der Protagonist mit einem gewaltigen Gummihandschuh einer Kuh das Kalb im Leib gedreht hatte und diesen Gummihandschuh dann auch aus der Kuh wieder rausgezogen hat. Und als ich das gesehen habe, da war klar Architektur.
Okay. Zum Glück gab es diese Serie.
Ja, wer weiß, was sonst passiert wäre.
Genau. Alex, wenn ein Raum dich beschreiben würde in einem Haus, welcher Raum wäre das?
Welcher Raum? Ich glaube, die Küche. Ich mag Küchen. Ich koche gerne. Ich koche sehr gerne. Und ich mag so das Zusammensein in der Küche. Also wenn ich Küchen planen und entwerfen darf, dann schaue ich immer, dass das wirklich so ein Ort von Gemeinschaft und von Zusammenkommen ist, am liebsten irgendwie mit so einem Tresen, mit einer Theke, wo die Leute drumherum stehen können, zusammen kochen können und wo nicht nur das Essen nachher eine schöne Veranstaltung ist, sondern auch schon das Kochen gleichzeitig. Mhm. Das finde ich was sehr Schönes, ja. Mhm.
Ich weiß von dir, dass du jedes Jahr, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie 3 Wochen nach Schweden fährst.
Ja.
Was mich interessiert ist, warum Schweden? Es könnte ja auch Dänemark sein, es könnte ja auch Italien oder Kroatien sein. Was ist es, was dich da so fasziniert?
Was mich an Schweden fasziniert, ist die Freiheit, die Natur und die Ruhe. Also wir sind die letzten Jahre jetzt immer so im Großraum Stockholm unterwegs gewesen, also im Schärengarten, mit diesen Tausenden von Inseln. Und ja, das ist faszinierend, weil dort ist wirklich freieste Natur und trotzdem kannst du innerhalb von 40, 45 Minuten in Stockholm sein, im Zentrum, pulsierendes Leben, Stadtleben. Und ja, das fasziniert mich, dass das da so nah beieinander liegt. Also so eine Metropole von Kunst, Design, Wirtschaft und paar Minuten raus und du bist einfach in der Natur.
Gibt dir das auch Inspiration? Also sowohl das eine als auch das andere. Ich meine, Stockholm, das ist natürlich, wie du sagst, Design. Die nordischen Länder, die sind ja eh sehr, sehr designaffin. Und auf der anderen Seite die Natur, wo du dann die Ruhe findest. Ist das sowas, was dich für deinen Job inspiriert?
Die Natur, da ist es vor allem das zur Ruhe kommen. Und ja, wir machen dann eben oft mal Ausflüge nach Stockholm. Und da merkt man, dass die Schweden uns designmäßig oft so ein, zwei, drei Sommer voraus sind. Und es ist schön zu sehen, weil dann kann man schon so ein bisschen erahnen, Interior Design, was wird bei uns irgendwann aktuell werden. Das finde ich immer sehr schön zu sehen. Und ich liebe schwedisches, skandinavisches Design. Es ist oft sehr natürlich, viel mit Holz. Es ist sehr haptisch, also man fasst die Sachen oft gerne an, sind oft auch Handschmeichler. Und ja, ich mag dieses wirklich ganz reduzierte und klare Design. Das gefällt mir sehr gut.
Das findet man ja auch in deinen Projekten wieder. Also das, was man auch von dir sieht oder was man auch gerne mal auf deiner Website sich angucken kann, das ist auch sehr klar, sehr, sehr, ich sage jetzt nicht kubistisch, aber sehr natürlich und einfach, man hat das Gefühl, du gibst den Menschen extrem viel Raum, die da drin wohnen, arbeiten oder, wie gesagt, sich begegnen dürfen.
Ja, ich glaube, das trifft es, den Menschen Raum zu geben. Weil, also ich möchte keine schreiende oder laute Architektur machen, die den Leuten wirklich entgegenbrüllt. Ich denke immer, die Architektur sollte zeitlos, zurückhaltend, aber trotzdem schön sein. Und den Leuten die Möglichkeit geben, sich da drin zu entfalten. Also ich erinnere mich da an ein Projekt, was ich mal vor vielen Jahren hatte, damals noch in Anstellung. Da haben wir eine Schule geplant für Kinder mit geistiger Behinderung. Da waren sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen und die haben auch sehr viele Vorschläge gehabt, was Farbkonzepte angeht. Und es mündete dann darin, dass wirklich jeder und jede in ihrem Klassenzimmer ein eigenes Farbkonzept wollte. Also der eine wollte rote Böden, die andere grüne, der nächste blaue. Und ich hatte dann damals auch gesagt, ja, es wird schwierig, sowas in ein Gesamtkonzept zusammenzubringen. Wollen wir uns denn nicht etwas zurückhalten, was die Farbgebung angeht? Weil das Leben und die Farbe kommt ja durch die Nutzenden, durch die Kinder, durch die Kollegen und Kolleginnen. Das kam da aber nicht ganz so gut an, wie ich mir vorgestellt hatte.
Okay. Und wie seid ihr dann da zusammengekommen?
Also es war dann so, dass wir diese Schule mit einem relativ gedeckten Farbkonzept verwirklicht haben. Und in den Sommerferien dann das Lehrerkollegium mit Schwämmen losgegangen ist und die Wände gespanscht hat in den buntesten Farben. Okay. Ja, auch sowas gibt es.
Okay. Ist ja nicht aus deiner Feder dann entstanden, insofern ist es danach passiert.
Nein, und die Fotos haben wir vorher gemacht.
Sehr gut. Was fasziniert dich an dem Thema Architektur?
Ich finde faszinierend, dass man Orte schaffen kann. Orte mit völlig unterschiedlicher Nutzung, völlig unterschiedlichem Leben. Das finde ich das Schöne an dem Beruf. Je nach Projekt tauchst du ja in komplett unterschiedliche Welten ein. Also wenn du beispielsweise eine Schule machst, du tauchst in diese Welt des Lehrens ein, in diese kindergeprägte Welt. Dann an anderer Stelle haben wir mal ein Hotel saniert. Völlig andere Anforderungen, völlig anderer Background. Und das finde ich das Interessante, dass du begleitest ja in ein Stück weit des Weges die Leute, die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Nutzer. Und du tauchst ein Stück weit in denen ihr Leben und in denen ihr Schaffen ein. Und das ermöglicht halt ein unheimlich breites Spektrum an Einblicken in verschiedene Lebensweisen, verschiedene Berufswelten. Und das finde ich sehr spannend.
Du bist ja wahnsinnig nah dran. Also man denkt dann immer, ja, ein Architekt, der baut ein Gebäude. Aber du bist ja, also das ist ja das, mit dem wir uns alle umgeben, tagtäglich. Ja. Also du bist wahnsinnig nah am Menschen dran. Und wie du sagst, jeder Mensch ist anders und dieses Eintauchen, dieses Fühlen, wie sind die, was wäre gut, wie ist meine Vision? Ich glaube, das ist anspruchsvoll auf der einen Seite, aber eben auch dieses Spannende an deinem Beruf unter anderem.
Ja, wir durften vor einigen Jahren mal ein sehr schönes Projekt verwirklichen für einen Medizintechniker. Da habe ich jetzt natürlich relativ wenig Erfahrung oder Einblick in deren Schaffen und Tun. Und damals haben wir es als Team so gemacht, wir sind wirklich mit dem Büro dann dorthin gefahren und haben einen Tag mitgearbeitet. Also in Anführungszeichen mitgearbeitet. Wir sind praktisch mit den Produkten mitgelaufen. Durch so einen Produktionsvorgang wirklich von so einem metallischen Rohling bis hin zu einem fertigen Operationsinstrument. Und mir war das ganz wichtig, einfach um zu sehen, wie sind die Abläufe, wo zum Beispiel ist es besonders laut, in welchem Produktionsgang, wo fallen Gerüche an, wo brauche ich besonders viel Licht. Und es war unheimlich interessant, weil wir ja aus der Erfahrung von diesem Tag raus dann wirklich auch nochmal unser Entwurfskonzept, was wir schon entwickelt hatten, wirklich in guten Teilen nochmal umgeworfen und abgeändert haben, weil wir beispielsweise gesagt haben, okay, Schleifprozesse haben bei euch einen extrem hohen Stellenwert. Ein Produkt wird bearbeitet, muss wieder geschliffen werden. Der nächste Arbeitsschritt, dann wieder ein Zwischenschliff. Und das beispielsweise hat uns dazu geführt, diesen Schleifraum zentral im Gebäude anzuordnen, weil der wirklich sehr stark und oft frequentiert wurde. Und in unserem Anfangskonzept war dieser Raum an einer Gebäudeecke am Rand gewesen. Allein durch die Erfahrung von diesem Mitarbeitertag konnten wir uns da besser reindenken. Und sowas ist unheimlich spannend.
Ich stelle mir das auch sehr kreativ und sehr inspirativ vor, sowas auch, man kann es jetzt nicht immer machen, also wenn eine Familie ein Haus baut, ist natürlich schwierig zu sagen, ich wohne mal bei euch ein Wochenende. Also wenn sie offen sind, wäre das natürlich...
Oft will man das vielleicht
genau,
gar nicht.
Genau, wäre das ganz cool unter Umständen, aber es kommt auch auf die Bauherrschaft an. Aber natürlich, da kriegt man natürlich das richtige Leben mit und kann dann sagen, wie ist es am besten für euch.
Also wenn du jetzt gerade sagst, so privater Wohnungsbau, Familien, auch da finde ich es unheimlich wichtig, im Entwurfsprozess zu sehen, wie die Menschen leben. Deswegen habe ich die gar nicht so gerne nur bei mir im Büro zu Gesprächen, sondern ich treffe Kunden wirklich gerne auch in ihrem Umfeld, um zu sehen, wie leben sie, wie gehen sie mit Farben um, wie ordentlich ist es. Großes Thema Stauräume und so weiter. Also auch im privaten Umfeld ist mir das schon wichtig.
Hat sich die Bauherrschaft verändert in all den Jahren?
Ja, Ich würde sagen, es ist vieles etwas unverbindlicher geworden. Also ich habe ja noch ganz alte Schule zeichnen gelernt. Also ich habe 1996 angefangen zu studieren hier in Konstanz an der HTWG. Und damals haben wir die ersten 4 Semester noch rein von Hand gezeichnet. Also das war wirklich mit Tusche auf Pergament. Und wenn es einen Fehler oder eine Änderung gab, musste man mit der Rasierklinge die Tuschestriche abkratzen, dann wieder mit einem speziellen Radierstift das Papier kletten und konnte dann wieder drüber zeichnen. Solche Korrekturen konnte man aber nur 1 bis 2 Mal machen, dann war das Papier durch. Und ja, das hat auch bedeutet, Änderungen wurden sehr zaghaft angegangen und man hat nicht einfach schnell gesagt, ach, schieb doch mal dahin, mach mal so und so. Und mit dem Arbeiten am CAD, am Computer, hat sich das, glaube ich, schon sehr geändert. Also so eine Planung ist für viele Beteiligte oft unverbindlicher, weil man kann ja durch wenige Klicks das wieder ändern. Das ist eine Sache, die man auch bei Bauherrschaften feststellt. Und ich habe das Gefühl, die Geschwindigkeit hat sich verändert.
Inwiefern?
Es ist alles schneller geworden. Es werden Erwartungen gestellt. Also oft kriegt man dann abends spät noch irgendeine E-Mail und morgens dann gleich den Anruf, hast du schon bearbeitet? Hast du doch gesehen, was da kam? Und ja, das ist eine Geschwindigkeit, die ich als sehr herausfordernd empfinde. Weil gerade auch im kreativen Prozess braucht man auch mal ein bisschen Rückzug, Ruhe. Und das ist im Büroalltag, finde ich, immer schwieriger zu finden.
Ist es auch so ein bisschen das Denken, das, was du ansprichst, es findet ja eh alles am Rechner statt. Da drücken die 3 Tasten und dann haben wir mal das Zimmer ein bisschen anders gestaltet. Was ist das Problem? Also, wie du sagst, du hast noch gezeichnet von Hand, also wirklich von der Pike auf gelernt, sehr, sehr, sehr handwerklich auch. Und dass dann eine Bauherrschaft heute einfach denkt, ist alles so easy, ist alles so einfach, jetzt mach mal schnell.
Ja, also ich empfinde, da geht auch so ein bisschen eine Wertigkeit verloren. Weil es sind ja oft nicht nur Linien oder Striche, die du jetzt machst, sondern da stecken ja unheimlich viele Gedanken drinne. Und da geht durch diese Geschwindigkeit ja meines Erachtens eine gewisse Wertigkeit der Gedanken, die da drinne stecken, die geht, denke ich, verloren.
Und eine Wertigkeit dem Architekten als Beruf gegenüber, finde ich, schon auch.
Ja, weil, jedem Fall.
Es ist nicht einfach nur eine Wand nach 3 Zentimeter nach rechts zu schieben. Mhm. Genau. Wenn du heute Bauherren was empfehlen würdest, also die sich entscheiden, wir haben ein Grundstück, wir haben ein Haus, was wir gerne umbauen, was wir gerne neu bauen würden, gibt es so irgend sowas, wo du sagst, das ist so das Erste, was ich generell mal empfehlen würde, mit dem man sich beschäftigt?
Ich sage den Leuten dann gerne, wie lebt ihr? Und überlegt, wie ihr leben wollt. Klar, da kann man sich Zeitschriften wälzen, irgendwelche Instagram, Pinterest-Bildchen anschauen und so weiter. Die geben aber oft ja auch nur ein Make-up wieder. So den letzten Schliff von einer Farbe oder einem Kissen. Aber macht euch doch Gedanken über die Räume, wie ihr leben wollt und wie ihr die füllen wollt. Das ist ein sehr schöner philosophischer Ansatz, der oft aber nicht an erster Stelle im Gespräch steht. Oft ist einfach, da ist das Grundstück, so ist unser Budget. Jetzt mach doch mal.
Okay. Also eher die unromantische Herangehensweise.
Ja, genau. Okay.
Ja. Du machst ja sehr viel, das hast du eben auch angesprochen. Du machst private Projekte, Neubauten, Umbauten, Sanierungen, energetische Konzepte, sehr viele Kirchen, das sieht man auch auf deiner Website. Gibt es einen Bereich oder gibt es sicher, der dir besonders viel Freude macht? Oder ist das alles irgendwie für dich und deswegen machst du es, weil es so different ist, eben auch spannend?
Ja, wir sind jetzt als Büro nicht unbedingt spezialisiert auf eine Sache oder eine Richtung. Wir machen relativ wenige Neubauten, vergleichsweise. Ich gebe auch zu, ich finde Neubauten zu planen oft schwieriger, weil du hast eine grüne Wiese und dort ist noch kein Raum, dort fühlst du noch nichts, dort hast du noch keine Atmosphäre, mit der du arbeiten kannst, mit der du dich anlehnen kannst oder neu interpretieren kannst irgendwie. Von daher finde ich Neubau wirklich noch herausfordernder. Ich arbeite unheimlich gern in der Denkmalpflege. Mhm. Also wirklich mit historischen Projekten, historischen Produkten auch, Materialien. Und die dann zu erhalten, teilweise neu zu interpretieren und ja, dann schon auch zu zeigen, was die Eingriffe aus unserer Zeit sind. Also ich möchte da keine so Walt Disney-Architektur machen oder so, sondern man darf ruhig sehen, was wann hinzugekommen ist. Das ist aus meiner Sicht eigentlich ganz, ganz wichtig. Mhm.
Also auch schon so ein bisschen den Bruch, also nicht das Cleane, sondern so ein bisschen den Bruch und dadurch auch die Geschichte rauszuarbeiten.
Genau, genau. Und gelungen ist das Ganze natürlich, wenn man den Bruch nicht als Bruch empfindet, sondern als ein gegenseitiges Unterstreichen, dass das Neue, das Alte wirklich hervorheben darf und umgekehrt das Alte auch das Neue. Wenn das gelingt, dann ist es schön.
Und bei den Kirchen, die ihr macht, was ist da euer Auftrag?
Da geht es eigentlich um ganz unterschiedliche Aufgaben. Also wir hatten in der Vergangenheit ein Projekt. Das ist eine junge christliche Kirche in einem Industriedenkmal. Das war sehr spannend, das umzusetzen. Und ein weiteres Projekt, das ist jetzt gerade ein Neubau von einem Kirchengemeindezentrum. Da ist vor einigen Jahren die alte Kirche abgebrannt. Und da haben wir einen kleinen Wettbewerb gewonnen und dürfen dieses Kirchenzentrum jetzt neu aufbauen. Auch eine ganz, ganz tolle Aufgabe mit dem Bauausschuss dieser Kirche zusammen. Also die hatten wirklich extrem gute Vorarbeit geleistet von dem, wie wollen wir leben, was brauchen wir. Das hatten die schon sehr schön vorbereitet. Und andere Projekte, da geht es darum, dass ja die Kirchen, wissen wir alle, kleiner werden, auch hier im ländlichen Raum und teilweise Gebäude verkaufen müssen und jetzt Nutzungen, die sonst in irgendwelchen Gemeindezentren, Gemeindehäusern waren, die müssen in die Kirchengebäude selbst mit integriert werden. Mhm. Und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe.
Mhm. Gibt es einen Teil während der Bauphase, der dir am allerwenigsten Freude bereitet?
Am allerwenigsten Freude. Spontan würde ich jetzt sagen, die Bauleitung, die Baubetreuung. Aber da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen masochistisch, weil eigentlich liebe ich es dann auch. So ein gewisses Chaosmanagement. Okay. Und das hat man oft auf der Baustelle. Ja. Gerade im Bereich Sanierung öffnest du eine Wand und findest Dinge, die keiner erwartet hat. Und da muss man dann oft schnell reagieren und darf trotzdem keine Kurzschlussreaktionen irgendwie hervorrufen, die dann am Ende unnötig Geld kosten würden. Also die Herausforderung, die mag ich schon sehr gerne. Und wenn du dann hinkommst und es riecht nach Beton, dann finde ich das schon toll.
Okay. Und ein Teil, der dir extrem viel Freude bereitet?
Gut, der Entwurf natürlich, das ist das Schönste an unserem Beruf. Und ich mache unheimlich gern dann auch so Interior Design. Also wir versuchen, dass wir oft auch Einbaumöblierungen und sowas bei unseren Projekten auch übernehmen dürfen, auch planen dürfen. Und das ist dann natürlich das i-Tüpfelchen, wenn man sowas machen darf.
Toll. Wenn du in ein Haus kommst von Bauherren, die das gerne umbauen möchten, hast du so ein, ich nenne es jetzt mal Ritual, wo du dann so die ersten Augenblicke, wenn du dieses Projekt siehst?
Nee, eigentlich, also ich find so eine Ortsbegehung finde ich extrem wichtig. Und dafür nehme ich mir auch gerne Zeit, da ein Gebäude zu beginnen, zu begreifen. Mhm. Und oft spürst du ja dann schon auch, oh, hier fühle ich mich wohl. Ich glaube, da ist irgendwo ein Potenzial drinne, versteckt, was man vielleicht rauskitzeln kann. Und andere Bereiche, da denkt man, ui, das wird, glaube ich, nichts. Mhm. Ich hatte einen Professor, der hat uns im ersten Semester den Satz gesagt, der ist mir einfach geblieben, Raum spürt man am ganzen Körper. Und es ist wirklich so. Für viele vielleicht unbewusst. Du realisierst dann nur irgendwann, so, hier bin ich irgendwie unruhig, hier fühle ich mich nicht wohl, die Akustik passt irgendwie nicht oder hier sind schöne Proportionen, hier kann ich mir was vorstellen. Also ich glaube, dass da wirklich was dran ist, dass man Raum körperlich spüren kann.
Und gibt es Projekte, die du nie bauen würdest?
Ui, da muss ich jetzt nachdenken. Vielleicht ein Schlachthof.
Warum?
Ja, bei der Vorstellung, was da dann passieren würde, nachdem ich wieder weg bin, ich glaube, das würde mir nicht gefallen.
Wir haben vorhin ein bisschen über die Bauherrschaft gesprochen, die sich in den Jahren doch schon auch verändert. Ist Bauen heute irgendwie, kann man das sagen, mutiger oder vorsichtiger geworden? Gibt es da auch so eine Tendenz, die du spürst?
Gut, großes Thema sind natürlich die Preise, die Baupreise, die Kosten. Die geben natürlich gewisse Grenzen vor, das ist ganz klar. Und da sind natürlich manche Bauherrschaften schon auch verunsichert. Und dadurch nicht mehr so mutig wie vielleicht noch vor einigen Jahren.
Spontane Änderungswünsche der Bauherrschaft, die so in den Sinn kommen, das verzögert ja auch einen Bau oder das zieht ihn in die Länge. Kann man da auch sagen, es ist irgendwie, heute baut man länger als früher?
Ja, also ich empfinde Terminplanung mittlerweile als relativ schwierig, weil du manchmal nicht die Handwerker mit den Kapazitäten hast. Manchmal zieht sich das Ganze durch eine Budgetierung, die erst je nach Bauherr durch verschiedene Gremien gehen muss und bewilligt werden muss. Genehmigungen lassen manchmal auch auf sich warten. Und es macht es oft schwer, die Termine wirklich so, wie man sie sich mal ausgedacht hat, dann auch durchzuziehen und einzuhalten.
Du hast ja dein Büro in dem wunderschönen Wasserturm in Konstanz. Wenn du einfach das Fenster rausguckst, siehst du ja auch die Schweiz. Ist es so ein Thema für euch auch, im Büro über die Grenzen hinaus Projekte zu realisieren?
Also wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich ein Projekt in der Schweiz. Ein sehr schönes Projekt mit deutschen Bauherrschaften allerdings, waren keine Schweizer. Und das hat mir gezeigt, es ist doch ein gewisser Aufwand, weil natürlich die Gesetzeslage, die Normierungen und so weiter doch anders sind als bei uns in Deutschland. Und dann auch dieses mit der A1-Bewilligung über die Grenze zu gehen, dass man dort auch arbeiten darf, das ist schon ein relativ großer Aufwand, muss ich sagen. Und im Moment ist bei uns die Auftragslage so gut, dass ich mich nicht über die Grenze strecken muss, sage ich mal, im Moment.
Ja. Wenn du 3 Jahre Zeit geschenkt bekämst, um ein Projekt zu realisieren, Zeit, Geld etc. würde keine Rolle spielen, gibt es so ein Traumprojekt?
Ich glaube, ich würde gerne mal ein schönes kleines Museum bauen.
Okay. Warum ein Museum?
Ich empfinde Museen oft als unheimliche Orte der Ruhe und so eine gewisse Andächtigkeit. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Und es wird dort oft eine wirklich starke Architektur geschaffen, die oft schon auch ihre eigene Aussage trifft und trotzdem aber so weit zurücktritt, dass sie den Exponaten, die dort sind, eigentlich den Vordergrund gewährt. Mhm. Und ja, das finde ich eine sehr schöne Aufgabe.
Mhm. Ist ja auch eine, wie du sagst, das ist ja dieses Raumgeben, was du ja so liebst. Ich meine, das ist ja da, also das ist es ja da. Du gibst ja den Exponaten einen unfassbar schönen Raum. Also das hat schon was, ein Museum zu bauen, das stimmt.
Ja, das ist wahrscheinlich so die Quintessenz oder der Höhepunkt von dem, was wir versuchen in unseren Projekten. Ich bin da mit meiner Architektur, aber ich nehme mich zurück zugunsten der Benutzenden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich bei so einem Museum dann wirklich bis zum Exzess betrieben.
Mhm.
Ja. Toll. Vielleicht liegt es da dran, ja.
Und wenn du heute so in deinem Büro sicher auch junge Architekten willkommen heißt, gibt es irgendwie sowas, was dir auffällt, mit welchem Handwerkszeug die heute ins Büro kommen und mit welchem du begonnen hast? Ist das noch relativ ähnlich? Ist es sehr unterschiedlich?
Nee, das empfinde ich schon als sehr unterschiedlich. Ich habe immer wieder Absolventen bei uns im Büro oder auch mal Werkstudenten, Werkstudentinnen, die bei uns arbeiten. Und die sind natürlich, was das ganze EDV-basierte Zeichnen und Modellieren angeht, sind die natürlich um Welten vor mir. Also da merke ich auch, dass ich ganz oft noch die Transparentrolle und den schwarzen Filzstift nehme, um den Details aufzuzeichnen, wo die eigentlich sofort am Rechner anfangen, ohne mit Stift und Papier zu arbeiten.
Wäre die Frage, ob sie es noch können überhaupt, ne?
Ja, berechtigte Frage. Gut, ich denke, einige oder viele können es sicherlich. Aber für mich ist auch das von Hand dann zeichnen oder aufskizzieren, ist ja auch so ein Denkprozess. Also du denkst beim Zeichnen. Und das fällt mir von Hand natürlich sehr viel leichter als jetzt am Computer.
Okay. Und was würdest du, wenn du eine Vorlesung halten würdest an der Uni, jungen Architekturstudenten und Studentinnen heute so mit auf den Weg geben?
Ich würde ihnen raten, such die Praxis. Ich habe das jetzt so mitbekommen, das Studium hat sich ja verändert jetzt über die Jahre oder Jahrzehnte, muss ich schon sagen, seitdem ich meinen Abschluss gemacht habe. Ich habe ja noch einen Diplom-Ingenieur, das gibt es ja heute gar nicht mehr, die sind alle bei Bachelor und Master. Und unser Studium war schon auch sehr praxisorientiert. Also wir mussten, bevor wir überhaupt zugelassen wurden, mussten wir ein Vierteljahr auf einer Baustelle arbeiten und ein Vierteljahr im Architekturbüro zeichnen, von Hand zeichnen lernen. Und dann auch im Studium war das 5. und 6. Semester nochmal ein Jahr lang Büropraxis, was ich als sehr hilfreich empfunden habe, weil da hattest du nach 2 Jahren Theorie dann wirklich ein Jahr Praxis, wo sich das auch verfestigen konnte, was du gelernt hast, und man ist dann in die nächsten Semester einfach gestartet mit so einem bisschen Background ach ja, deswegen lerne ich das, weil so und so wird es ja dann im Alltag angewendet. Und diese Praxissemester werden immer mehr reduziert bei den Studierenden. Und das empfinde ich eigentlich als schade und nicht den richtigen Weg.
Ich meine, die Praxis ist ja ein immens großer Teil, also der Architektur.
Also ich merke das dann oft, wenn ich, gerade wenn ich so Studierende dann mitnehme auf die Baustelle, die dann zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwie eine Dachabdichtung sehen oder eine Wärmedämmung. Und ich ihnen dann sage, also hier diese Abdichtung, das ist jetzt die gestrichelte Linie, die du immer zeichnest. Und da ist dann ein großes Aha oft. Von daher, ja, wirklich Praxis.
Okay. Und würdest du heute, wenn du nochmal beginnen würdest, wieder Architektur studieren? Mit dem Wissen, das du jetzt hast?
Ich sag immer, was anderes kann ich erst recht nicht. ja, ich glaube, ich würde es wieder tun.
Macht es dich glücklich? Also du ein Projekt vollendet hast und du siehst das, du siehst die Menschen, das muss doch für dich auch ein ganz großes Glück und eine Zufriedenheit mit sich bringen.
Ja, wobei diese Momente sind natürlich nicht so sehr verbreitet. Das sind, ja, ich würde sagen, weniger Momente. Du hast natürlich jetzt gerade als kleineres, selbstständiges Büro unheimlich viel administrative Arbeit. Das sind Rechnungsprüfungen, Ausschreibungen, Behörden, Gänge, Dinge, die jetzt nicht unbedingt von Kreativität geprägt sind. Das muss man dazu sagen. Also wirklich die Entwurfsmomente sind wenige, sage ich mal, im Alltag. Aber es ist, also ich empfinde es immer als ganz schön, wenn man auf eine Baustelle kommt und dann so zum ersten Mal in einen Rohbau zum Beispiel reingeht und du dann da die Räume erfahren kannst. Und dann der Gedanke, oh wow, das war ich oder das waren wir. Das ist aus unseren Gedanken entstanden. Es waren zunächst wirklich nur Linien auf Papier und ist jetzt ein erfahrbarer Raum, der da für viele Jahre oder Jahrzehnte steht und gesehen wird. Das ist dann schon oft beeindruckend. Das ist ein schönes Gefühl. Und ja, wenn dann Bauherrschaften auch nach Jahren noch glücklich und zufrieden sind, das ist schon sehr, sehr schön. Also ich habe so die Angewohnheit, dass oft bei der Fertigstellung von einem Gebäude, wenn es die Jahreszeit zulässt, schenke ich den Kunden gerne einen Obstbaum, um den in den Garten zu pflanzen. Und ich habe eine Familie, denen haben wir vor vielen Jahren mal ein Haus gebaut. Und von denen bekomme ich jeden Sommer Fotos vom Kirschbaum mit den Früchten dran. Mit einem lieben Gruß und danke für das schöne Haus. Und das über viele Jahre hinweg. Und das ist dann ja eine sehr, sehr schöne Bestätigung.
Du schaffst ja immer etwas und du machst was für den Menschen. Und das ist, finde ich, was Wunderschönes. Also das ist wirklich schon eine Art von Glück.
Ja, das ist durchaus eine Art von Glück. Und wie gesagt, man muss oft mal im Büroalltag sich an diese Glücksmomente erinnern.
Gibt es denn auf der anderen Seite, mal in die andere Richtung vom Glück, auch tatsächlich mal Projekte, die du dann ablehnst nach dem ersten Gespräch, also wo du sagst, kein gutes Gefühl, irgendwie, ja, nicht unser Ding.
Das gab es in der Tat in der Vergangenheit schon, wenn ich also wirklich nach dem ersten oder den ersten Gesprächen gemerkt habe, wir sind als Personen sehr, sehr weit auseinander. dann habe ich da durchaus auch schon mal die Hände von so einem Projekt gelassen.
Also man ist ja relativ lange aneinander gebunden und das kann ja dann schwierig werden.
Klar, man arbeitet je nach Projektgröße natürlich oft mal 2 bis 3 Jahre eng zusammen. Und da darf und muss man, denke ich, im Vorfeld auch drüber nachdenken. Kann ich mir das vorstellen? Will ich das? Und im Fall der Fälle dann die Notbremse ziehen.
Ja. Gibt es das bei euch auch, dass man auch angefragt wird, von anderen Architekten Teilprojekte zu übernehmen? Oder ist das in der Architektur eigentlich eher, jeder macht sein Ding?
Nee, wir machen das in der Tat auch. Also ich habe auch ein befreundetes Büro in Konstanz, die uns in einigen Projekten auch dann mal zuarbeiten, gerade beim Thema Ausschreibung, die Handwerkerleistungen zusammenzustellen. Da ist schon Austausch vorhanden. Und jetzt eben gerade als kleineres Büro musst du natürlich auch oft mal so Auftragswellenbewegungen irgendwie auffangen können. Und da kann man nicht immer gleich, wenn ein Auftrag kommt, jemanden anstellen. Und da versuchen wir dann wirklich durch solche Kooperationen solche Spitzen mit abzudecken.
Ja. Unabhängig von der Auftragslage, magst du das, dass du sagst, ich finde es sehr angenehm, jetzt kein Riesenbüro zu haben? Oder ist das sowas, wo du sagst, könnte ich mir auch vorstellen?
Nee, ich mag in der Tat also die Größe von 4 bis 5 Leuten. Man arbeitet dadurch natürlich sehr eng zusammen. Aber ich empfinde es auch als ja wirklich eine Herausforderung jetzt für mich als Person, so Mitarbeiterführung. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich der geborene Chef bin. Vielleicht manchmal etwas zu sanft, kann sein. Von daher ja, suche ich jetzt nicht nach einer großen Bürogröße, muss ich sagen.
Und der Standort Konstanz ist für dich auch ein perfekter Standort?
Ja, ich bin hierher gekommen 1996 zum Studium und dann wie so viele hängen geblieben hier. Komme eigentlich aus der Nähe von Freiburg, was auch wunderschön ist. Und habe mich dann aber doch entschieden, hier zu bleiben, weil es einfach mit dem See ein ganz tolles Leben ist. Eigentlich, denke ich, haben wir uns jetzt hier etabliert. Wir arbeiten jetzt nicht nur in Konstanz, sondern auch im recht großen Umfeld, also bis Richtung Freiburg rüber, Tuttlingen, Singen. Und von daher, dadurch, dass wir jetzt nicht rein auf Projekte in Konstanz fixiert sind, können wir auch immer wieder Aufträge akquirieren. Ich denke, alleine in Konstanz wäre es schwierig, weil hier gibt es sehr, sehr viele von uns und auch gute Büros.
Wir sind irgendwie schon so, ja, mehr oder weniger am Ende unserer Folge.
Okay, ja, das ging schnell. Das ging sehr schnell, genau, ja.
Und da habe ich so ein kleines Ritual. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, ihn zu vollenden.
Okay, ja? Ich versuch's.
In meinem eigenen Haus würde ich auf jeden Fall.
Ich würde niemals selbst für mich planen und bauen, weil ich glaube, ich wäre ein furchtbarer Bauherr und könnte keine Entscheidungen finden. Ich wohne aus diesem guten Grund zur Miete in einer Altbauwohnung.
Solange es dir gelingt, Alex, das für deine Klienten zu tun, ist es ja völlig falsch.
Ja.
Alex, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Einblicke in dein Schaffen. Hinter jeder Architektur steht am Ende der Mensch. Mit Ideen, Werten, Erfahrungen und seiner ganz eigenen Sicht auf die Welt. Heute durften wir ein Stück dieser Sicht kennenlernen. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken, für die Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ganz lieben Dank, Alex.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Cosima. Danke dir.
Danke auch allen, die meinen Podcast Wachs und Gäste hören, ihn weiterempfehlen und gerne auch teilen. Bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart.